Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Fast 70 Jahre lang widmete sich in der Amsterdamer Innenstadt eine Stiftung dem Leben und Werk Stefan Georges. Gegründet wurde sie von einer kleinen Gemeinschaft, die während der deutschen Besatzung Schutz vor Verfolgung gefunden hatte. Die nannte sich in Anlehnung an eine Kreuzfahrerburg bei Haifa Castrum Peregrini, die Pilgerburg. Bestehen konnte diese Gemeinschaft, die sich um den deutschen Autor Wolfgang Frommel scharte, nur dank der finanziellen Förderung einer Frau. Sie lebte von 1912 bis 2013 und unter Freunden hieß die Künstlerin mit dem langen Namen schlicht Giselle. Die niederländische Autorin Annette Mooy hat ihr nun eine Biografie gewidmet. Mooy hatte Zugang zu Quellen, die es auch ermöglichten, eine Forschungslücke zu schließen, die Schattenseiten zweier Künstlerkreise zu beleuchten. Paul Stoop hat das Jahrhundert der Giselle für uns gelesen und er ist auch in der Lage, den langen Namen der Künstlerin perfekt auszusprechen.
Giselle van Waterschoot van der Gracht. So urholländisch der Name klingt, so untypisch war deren Trägerin für die niederländische Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Tochter österreichisch-niederländischer Eltern und zutiefst katholisch, waren ihre vertrautesten Sprachen Französisch, Englisch und Deutsch. Ihr Niederländisch war zu keinem Zeitpunkt ihres 100-jährigen Lebens geschliffen. Geboren wurde Giselle 1912 in Den Haag. Der Beruf des Vaters, ein angesehener Geologe, führte die Familie in die USA. Emotional verbunden war sie auch mit der österreichischen Heimat der Mutter, einer Baronin von Hammer-Purgstall. Das einzige Mädchen unter den vier Kindern verbrachte Jahre in streng katholischen Internaten. Sie lebte den Glauben der Familie aufs Innigste, entwickelte aber gleichzeitig rebellische Züge. Giselle entschied sich für die Kunst, die sie unter anderem in Paris studierte. Unter der Ägide eines älteren Mentors, der auch ihre erste große Liebe wurde, war sie auf dem Weg, eine anerkannte Glasmalerin zu werden. Sie war Teil der Kunstszene in den Niederlanden, schloss Freundschaften und flirtete mit Literaten und Künstlern. Annette Mooy, Psychologin mit ausgeprägtem Geschichtsinteresse, konnte für die Biografie der Künstlerin als erste deren reichhaltiges Archiv nutzen. Ihre Erzählung folgt der Chronologie, wobei in knappen Zwischenanalysen geschickt die Schichten dieser manchmal widersprüchlich wirkenden Persönlichkeit offengelegt wurden. Das Religiöse, das Eigensinnige, die Sehnsucht nach persönlicher Heimat, die Treue und Großzügigkeit. Dass die fast 30-jährige Giselle während der deutschen Besatzung Widerständlerin wurde, mochte zunächst überraschen. Denn das Weltgeschehen, Kriegsfolgen, Wirtschaftskrise, Faschismus und Kriegsbeginn hatte sie nicht im geringsten interessiert, stellt die Biografin fest.
Sie war gar kein politisch denkender Mensch. Die Politik, Weltgeschehen, das ging wirklich an ihr vorbei.
Dennoch zögerte Giselle keinen Moment, als die in den besetzten Niederlanden lebenden Juden von der Deportation bedroht wurden. Mit einem in Amsterdam lebenden nichtjüdischen Deutschen organisierte sie ein Versteck in ihrer eigenen Wohnung an der Heerengracht.
Erstens war die Überzeugung wichtig, dass sie Recht tun wollte. Sie hat das nicht alleine gemacht. Sie hat vor dem Krieg den Dichter Wolfgang Frommel begegnet und das war eine sehr wichtige Begegnung für sie gewesen. Sie hat zwei jüdische Jungen, die zu seiner Gruppe Teil ausmachten, hat sie in ihr Haus eingeladen, dass sie da wohnen konnten. Und die zwei Jungen waren versteckt im Haus.
Wolfgang Frommel war ein charismatischer Mann. Gebildet, ein großartiger Geschichtenerzähler und dreist mutig bei dieser und weiteren Rettungsaktionen im Untergrund. Er war zugleich eine höchst problematische Figur. Er zog Jungen und junge Männer an, die regelmäßig an der Heerengracht zu Gast waren. Es wurden Feste gefeiert, auf geheimbündische Art Männerfreundschaft zelebriert und Gedichte deklamiert, vor allem Stefan Georges Zyklus »Der Stern des Bundes«. Wie ein Guru herrschte Frommel über die sozialen Beziehungen und sanktionierte unbotmäßiges Verhalten. Der Kulturzirkel mit dem Tarnnamen Castrum Peregrini, die Pilgerburg, war vollkommen abhängig von Giselles Großzügigkeit. Die Teilnahme an den regelmäßigen Feiern blieb ihr aber verwehrt. Als Frau galt sie als nicht ebenbürtig und ihre Leidenschaft, die bildende Kunst, rangierte im Castrum unterhalb der Dichtung. Es war eine tiefe Verletzung für die aufopferungsvolle Gastgeberin. Annette Moy erklärt, wie Giselle mit der offenkundigen Geringschätzung umging.
Sie hat sich widerwillig damit abgefunden. Sie hat ein Ideal vor Augen von einer ewigen, im Krieg verwurzelten Schicksalverbundenheit, einer stabilen Familie, für immer zusammen. Und alles, was nicht in das Idealbild passte, das verschwand auch aus ihrer Lebensgeschichte. Und das hat sie auch mit der Frau Feindlichkeit gemacht, die sie von Anfang an erfuhr.
Diese Verdrängung mittels Idealisierung des Positiven betraf nicht zuletzt die dunkle Seite der Castrum-Geschichte. Wolfgang Frommels Übergriffigkeit und missbräuchliches Verhalten gegenüber Jüngeren. Die Ideologie des pädagogischen Eros und des Heranführens musisch veranlagter Jünglinge an Bildung und Kultur durch ältere Mentoren war letztlich der Deckmantel für sektenhaft ausbeuterische Zustände.
Päderastie war ein Teil seiner Erziehung gewesen. Und ja, manchmal waren die Jungen noch ganz jung. Also das ist eine Form sexuellen Missbrauch gewesen.
Dass ich auch nach der Besatzung die Verschleierung der Gewaltverhältnisse fortsetzte, lag auch am Nimbus, den Frommel und Giselle zu Recht genossen. Die beiden an der Heerengracht untergetauchten jungen Männer überlebten die Verfolgung ebenso wie einige andere, für die sie Verstecke organisiert hatten. Für ihre Rettungstaten wurden Frommel und Giselle später von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt. Giselle blieb trotz persönlicher Verletzungen eine treue Mäzenin der Gruppe und der Nachkriegsstiftung, die sich publizistisch der Dichtung und der Geschichte des Castrums widmete. Einmal nahm sie sogar einen Brotjob an, um der Gruppe, die sich in den Sphären der Poesie aufhielt, den Unterhalt zu sichern. Zentral für ihr Leben wurde aber zunehmend die Kunst. Giselle war talentiert, manche ihrer Kirchenfenster sind bis heute zu sehen. Ihre Porträts, von denen viele in diesem Band abgebildet sind, zeigen unterschiedliche Einflüsse. Etwa die von Max Beckmann, den sie in Amsterdam über Wolfgang Frommel kennenlernte. Sie blieb aber eine Solistin, die sich von den abstrakten Strömungen fernhielt und sich keiner der tonangebenden Künstlergruppen anschloss. Den großen Durchbruch hat sie nicht geschafft. Das Jahrhundert der Giselle ist ein sorgfältig recherchiertes und klug reflektierendes Buch, das durch die schillernde Protagonistin und die Vielschichtigkeit der ungewöhnlichen deutschen Kulturinsel in Amsterdam auch für Leser gewinnbringend ist, die mit den Niederlanden weniger vertraut sind. Die Biografie schließt zudem eine Lücke in der Forschung über Stefan George und die Folgen, die Ulrich Raulf in seinem 2009 erschienenen Buch »Kreis ohne Meister« zu seinem Bedauern lassen musste, weil er noch keinen Zugang zum Amsterdamer Castrum-Archiv hatte. Annette Moys Buch gab den entscheidenden Anstoß zu einer Neubewertung des Castrum Peregrini und zum Ende der Stiftung in der alten Form. Vor 2 Jahren gründete sich eine Stiftung neu unter dem Namen H401, abgeleitet von der Adresse an der Heerengracht. Heute ist es ein offenes Kulturzentrum mit Debatten, Vorträgen und einem internationalen Gastprogramm. Giselle starb 2013. Das von ihr vererbte Vermögen ermöglichte die posthume Neugründung. Damit endete auch endgültig das Amsterdamer Nachleben von Stefan George.
Paul Stob über das Jahrhundert der Giselle, Mythos und Wirklichkeit einer Künstlerin. Annette Moy ist die Autorin, aus dem Niederländischen übersetzt hat Gerd Busse. Das Buch erscheint heute im Waldstein Verlag in Göttingen und bei der Büchergilde Gutenberg in Frankfurt am Main. 476 Seiten, 34 Euro. Wer sich für das erwähnte Buch von Ulrich Raulf über die Nachwirkung des Stefan-George-Kreises in der Bundesrepublik interessiert, findet auf der Deutschlandfunk-Webseite eine Rezension aus dem Erscheinungsjahr 2009. Kreis ohne Meister heißt dieses besondere Sachbuch.